Für mich? Ja, gut. Ja, ihr, viele wissen es, viele waren auch dabei. Am vergangenen Freitag haben wir eine liebe Schwester aus unserer Gemeinde zu Grabe getragen. Und wenn man vor so einem offenen Grab steht, das Sarg gerade hineingesenkt worden ist, das macht doch sehr nachdenklich. Es lenkt den Blick ganz neu noch einmal auf die Frage, was zählt und was bleibt wirklich? Wie kann mein Leben gelingen? Wir betrachten dazu heute Morgen den ersten Psalm. Wie kann ich ein Leben führen, das Ewigkeitswert hat? Was ist Gutes zu tun und wovon sollte ich auch besser die Finger lassen? Und wisst ihr, das ist nicht altersspezifisch. Die Herausforderungen stellen sich in verschiedenen Lebensstufen immer wieder noch einmal neu. Der Psalm geht los, einige von euch kennen ihn bestimmt auch auswendig. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Ich brauche jetzt hier 3 Freiwillige. Ist nur eine kurze Einlage, keine Sorge, aber ich bräuchte 3 Freiwillige. Zwei haben wir schon. Fehlt nur noch einer. Eine. Gut, Johannes, du brauchst einen Stuhl dazu. Ja. Wohl dem, der nicht wandelt. Hans-Georg darf mal wandeln hier vorne. Einfach hier vor uns. Miriam, noch tritt. Darf man richtig treten, immer treten. Johannes hat das schwerste Teil erwählt, nämlich das Sitzen. Sitzt, wo die Spötter sitzen. Kannst du mal hinsetzen, aufstehen, wieder hinsetzen. Aufstehen, wieder hinsetzen. Und wandeln und treten. Und wandeln und treten. Und aufstehen und hinsetzen. Mach das einen kleinen Moment, gleich ist zu Ende. Da steht, glücklich zu preisen, wohl dem, selig ist, so wie Jesus das in der Bergpredigt sagt. Es geht nicht um Moral, es geht um Freude, auch Freude im Himmel. Und das Interessante ist, es gibt erst 3 Ausschlüsse. Ihr könnt jetzt mal einfrieren. So, stehen wir einfach. Es gibt 3 Ausschlüsse und es scheint besonders wichtig zu sein, diese Sachen auszuschließen, damit der Herr uns segnen kann. Damit das frei fließt zu uns. Wandeln im Rat der Gottlosen, treten auf den Weg der Sünder, sitzen, wo die Spötter sitzen. Und wisst ihr, alle 3 Verben sind aktive Verben. Das ist nichts, was mir einfach passiert, sondern ich tue etwas dazu. Ich laufe so rum, ich trete hinein, ich setze mich dorthin. Das heißt nicht, die kommen zu mir und setzen sich zu mir, sondern der dort sitzt, der den Platz kennt und sich trotzdem hingesetzt hat. Etwas ganz Aktives. Danke, ihr 3 könnt euch wieder zurücksetzen. Ich entscheide mich jeweils für eine solche Situation hineinzugehen und in der Situation auch zu verweilen. Mich dauerhaft dort aufzuhalten. Man könnte auch anders übersetzen, mit Nachfolgen, Gemeinschaft haben und bleiben. Wer nachfolgt dem Rat der Gottlosen, wer darauf hört, wer Gemeinschaft hat mit den Sündern, wer bleibt, wo Spötter sind. Der Ort, wo du dich aktiv und freiwillig hinbewegst, verweilst, die Leute, mit denen du dich umgibst, die Gemeinschaft, die du pflegst, die Ratschläge, Vorbilder, Muster, denen du folgst, denen du Einfluss gibst in deinem Leben, die machen was mit dir. Hinten dran steht eine ganz tiefe jüdische Erkenntnis, dass Glauben eben nicht heißt, nur etwas für wahr zu halten, sondern dass Glauben immer eine Lebenspraxis ist. Mein Glaube zeigt sich, veräußerlicht sich darin, wie ich lebe und auch mit wem ich lebe und was ich tue und was ich nicht tue. Jeder kann sich selbst fragen, das ist ganz einfach, wo sitze ich mit Spöttern zusammen, denen nichts heilig ist, die sich lustig machen auf Kosten anderer, deren Rede von Sarkasmus und zynisch ist. Manchmal denkt man vielleicht, oh, es bin doch noch ich. Wenn man an solchen Orten ist, dann leihst du dein Ohr ihrem Gift und lässt zu, dass du damit beregnet, beschallt wirst und dass es in dich reinkommt. Und das färbt A auf dich ab und B, es ätzt deinen Glauben an. Es passiert einfach, wenn du an solch einem Ort bist. Und was passiert mit dir? Du büßt dadurch Kraft und Freude und Vollmacht ein. Es schlägt unmittelbar auf deinen, wie sich das anfühlt, mit deinem Glauben zurück. Wie kann ich den Umgang mit Spöttern reduzieren, beenden? Wo folge ich gottlosen Ratschlägen, Mustern und Vorbildern, Handlungsweisen? Also in unserer Gesellschaft sind wir ständig damit konfrontiert. Ständig. Weil Menschen finden das gut und leben das. Geiz ist geil, jeder ist sich selbst der Nächste. Sich immer zu fragen, was bringt mir das? Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Nur die super Schlanken sind schön. Ein erfolgreiches Leben wird in Geld und Ansehen gemessen. Nur wer arbeitet, ist ein vollwertiger Mensch. Alles solche Gedanken, Sprüche, Vorstellungen, gottlose Ratschläge. Und diese gottlosen Ratschläge, wenn ich denen erlaube, dass ich sie aufnehme, wenn ich das oft genug höre, verinnerliche es oft und ich fange innerlich selbst an, so zu denken und Dinge zu beurteilen, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Es passiert automatisch, wenn ich es zulasse, dass ich einfach damit berieselt werde, dass ich das sehe und dass alles immer so wirkt. Es steht nicht in der Bibel, dass nur die Schlanken schön sind. Den Vers wirst du nicht finden. Da steht auch nicht drin, dass Geiz geil ist. Da steht drin, dass Geiz eine Sünde ist. Da steht auch nicht drin, frag immer zuerst, was es dir bringt. Nein, tut mir leid. Also und wenn wir uns in solch einer Umgebung aufhalten, hat das einen Sickereffekt. Es sickert in uns ein und wenn wir nichts dagegen tun, fängt es an, auch in uns sich zu entfalten und Wirkung zu bekommen. Das Dritte ist, wer auf den Weg der Sünder tritt, wer auf den Weg der Sünder geht, das ist eine bewusste Entscheidung. Es scheint ja manchmal leichter zu sein, solch einen Weg zu nehmen, angenehmer zu sein. Es verspricht mir mehr Profit. Alle tun es doch. Die Werte, die Gott wichtig sind, werden relativiert. Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, Treue, Reinheit, Solidarität, Einheit, all das, weiß man gar nicht mehr, was ist davon auch richtig und wichtig. Wiederum gibt es einen ganz starken Einfluss unserer Umwelt. Und wenn wir uns nicht bewusst entscheiden, sagen, ich will diese Dinge nicht tun, ich will dort nicht sein, ich schaffe ein Gegengewicht, dann zieht es mich automatisch in seinen Bann. Und ich brauche Leute um mich herum, zumindest auch, die Gottes Wege auch gehen wollen. Die nicht über alles und jedes herziehen. Ich brauche ein Gegengewicht. Ich brauche eine bewusste Entscheidung. Ich will Gott folgen. Manchmal ist uns das klar. Da denken wir, ja, ja, natürlich, die armen Jugendlichen in der Schule. Eine gottlose Umgebung. Aber ist das in den anderen Lebensaltern wirklich anders? Auf der Arbeit? Mit den Kollegen aus dem Verein? Ich sage dir, das ist selbst im Altenheim noch nicht anders. Das ändert sich nicht. Das bleibt uns unser ganzes Leben erhalten. Ich brauche diese Entscheidung, ich will Gottes Wege gehen, ich mache keine faulen Kompromisse. Und sobald du merkst, ich bin falsch abgebogen und das wird passieren, das passiert mir auch. Nicht zu sagen, okay, jetzt bin ich sowieso falsch abgebogen, jetzt lasse ich es laufen. Sondern sagen, das willst du mit dem Auto ja auch nicht machen. Ich bin falsch abgebogen, egal. Fahren wir halt weiter. Nein, wenn wir merken, wir sind falsch abgebogen, was machen wir? Wir drehen rum. Heute mit dem Navi nehmen, sagt uns das Navi, bitte halten Sie an, wenn möglich drehen Sie rum. Wir fahren nicht einfach weiter. Wenn du falsch abgebogen bist, wenn es schief läuft, dreh rum, fang wieder neu an. Es ist jederzeit möglich. Änderung. Also, erster Vers war, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spotter sitzen. Dann geht es weiter. Das wird erstmal gesagt, mach das nicht, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also das Gegenteil von all diesen Dingen ist zu sagen, hey, hab Lust am Gesetz des Herrn. Der Warnung wird etwas Positives gegenübergestellt. Wieder heißt es, glücklich ist, zu preisen ist. Wer Liebe, wer Freude, Verlangen hat am Gesetz des Herrn, wörtlich steht am Hebräischen Torah Yahweh, also eigentlich am Wort Gottes. Torah ist mehr als nur Gesetz. Wer Freude hat am Wort Gottes, was hilft gegen Spott? Was hilft gegen gottlose Muster, Ideologien und Vorbilder? Was hilft gegen Sünde? Es ist Gottes Wort. Und wir haben Gottes Wort ständig zur freien Verfügung. Bibeln sind günstig in unserem Land. Die meisten von euch haben so ein Smartphone. Es gibt jede Menge gute Bibel-Apps. Du kannst deine Bibel immer bei dir haben. Es ist all das leicht verfügbar. Es gibt wunderbare Hörbücher, die Bibel, alle möglichen Predigten. Es ist ein ganz großes Privileg. Das war ja nicht immer so. Noch vor 20 Jahren war es sehr viel mühsamer. Wir haben Gottes Wort zur Verfügung. Und wisst ihr, das hilft aber nichts, wenn du krank bist. Gehst du zum Arzt, bekommst eine Arznei verschrieben. Schön, jetzt hast du die Arznei. Sagst du, die kann mir helfen. Dann gehst du heim, wie es bei euch ist, vielleicht habt ihr so ein Arzneischränkchen, machst du auf und stellst die Arznei rein, sagst, jetzt habe ich sie. Machst den Schrank wieder zu. Und wunderst dich am nächsten Morgen, warum nichts besser geworden ist. Die Kopfschmerzen wollen nicht weggehen, obwohl du die Tabletten besitzt. Ist kein Wunder, oder? Man muss sie nehmen. Man muss die Arznei schlucken. Es hilft nichts, sie im Schrank zu haben. Es hilft nichts, sie zu besitzen. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Du kannst eine Bibliothek von Bibeln haben, es hilft nichts. Es reicht eine, die du benutzt. Es aufzunehmen, damit es seine Wirkung entfalten kann. Wisst ihr, als wir vor kurzem mit unserer Delegationsreise in Jerusalem waren, wir haben euch doch schon erzählt, wir haben ja da im ultraorthodoxen Viertel gewohnt, das war wirklich sehr eindrücklich. Die Männer, junge wie alte, die da Tag und Nacht auf der Straße unterwegs waren, mit ihren Stapeln an Bibeln, an Talmuden, schwer bepackt da rumliefen, um zur nächsten Yeshiva, also Torah-Schule zu gehen. Und direkt im Hinterhof, wo wir unsere Wohnung hatten, war so eine Yeshiva. Und da war Tag und Nacht Betrieb. Und immer sind die mit ihren dicken Bücherstapeln da raus und rein, um das zu studieren. Das hat mir ein sehr gutes Bild gegeben. Ich sinne nach über deinem Wort Tag und Nacht. Ja, wir sind freigemacht von Jesus, von der drückenden Last von Regeln und Vorschriften. Wir müssen das nicht so machen. Halleluja. Aber in unserer Freiheit schießen wir manchmal übers Ziel hinaus. Über der Heiligen Schrift nachzusinnen, das lässt sich nicht ersetzen. Nachsinnen ist ein gedanklicher Vertiefungs- und Verinnerlichungsprozess. Das Wort entfaltet seine Wirkung, wenn du es hörst und es dich füllt. Es gibt unterschiedliche Wege dazu. Zu verschiedenen Lebenszeiten ist es manchmal gut, Unterschiedliches zu tun, und manche Menschen haben auch einen verschiedenen Zugang. Man kann das Wort Gottes eine Flächenlese machen. Ich lese möglichst viel Bibeltext in seinem Kontext. Ich kann auch einen gewissen Abschnitt nehmen, ihn lesen, verstehen, bedenken, auf mein Leben anwenden. Ich kann mich auch für einen Bibelvers entscheiden, sage, den nehme ich, der soll mich heute begleiten, den lerne ich auswendig, den meditiere ich, den murmle ich, den nehme ich mit. Wisst ihr, das Wort meditieren, aber auch hier im Hebräischen, kann auch wiederkäuen heißen. Stell dir so eine Kuh auf der Weide vor. Die steht da oder liegt da, und kaut und kaut. Das hat die alles schon gefressen, das hat die alles schon mal geschluckt und jetzt wird es wieder gekäut. Warum macht die das? Nicht, weil es so gut schmeckt, sondern weil sie dann an die Nährstoffe erst richtig rankommt. Weil dann das Futter seine Kraft freigibt. Und so ist es mit Gottes Wort auch, es wieder zu käuen, es zu verinnerlichen, es richtig durchzukneten in uns. Manchmal ist es auch mit Predigten so. Manchmal muss man sie mehrfach hören, um tatsächlich zu verstehen, was gemeint ist und damit es nicht diese Wirkung hat wie in der Schule, hier rein, da raus, nichts dazwischen, was es aufhalten kann. Sondern verinnerlichen. Ihr wisst vermutlich, also so lernpsychologisch ist es so, ich muss etwas mindestens 4-mal gehört haben, mindestens 4-mal, dann fange ich an, mir die Sache dauerhaft zu merken. Stell dir vor, da ist eine Wiese. Wenn du da einmal durchgehst, entsteht noch kein Weg. Du musst da wieder und wieder an der gleichen Stelle durchtrampeln, dann entsteht so ein Trampelpfad. Und ähnlich funktioniert es in unserem Gehirn mit unseren Synapsen. Du musst Trampelpfade mit dem Wort Gottes anlegen. Du musst das richtig reintrampeln in dein Gehirn. Dann verinnerlichst du es und dann setzt es diese Kraft frei. Wir leben in einer Gesellschaft, in einer Umgebung, in der sich keiner von uns erlauben kann, nicht mit Gutem gefüllt zu sein. Denn wenn du es nicht willst, wird dieses Loch, diese Lücke, das Vakuum, das strömt sofort anderes hinein. Du musst nichts tun. Wenn du dich nicht füllst mit Gutem, wird anderes hineinströmen. Ob du willst oder nicht. Es sei denn, du gehst in eine Einsiedelei. Selbst das wird schwierig. Vers 3. Der ist wie ein, also der das so macht mit dem Wort Gottes, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Seine Blätter verwelken nicht und was er macht, das gerät wohl. Jetzt kommen wir zu den guten Auswirkungen eines Lebens, das erfüllt und einmariniert ist vom Wort Gottes, von seinen Wahrheiten und von seinen Verheißungen. Weißt du, es hält dir nicht nur die negative, gottlose Art deiner Umgebung vom Leib, sondern du bist dann wie ein Baum eingepflanzt zwischen Wasserbäche. Nicht nur ein Wasserbach ist da. Du kannst dir so ein ganzes kleines Delta vorstellen, überall sind Wasserbäche und du bist mitten reingepflanzt. Jetzt in der gegenwärtigen Hitzewelle haben wir ein bisschen besseres Verständnis dazu, was es heißt. Wenn man am Orient unterwegs war, versteht man es noch viel besser. Da ist verbrannte Erde ringsrum. Sobald es mal Juni ist, jetzt um die Zeit, alles verbrannt, nur da, wo Wasser fließt, ist es weiterhin grün und wächst was. Und da bringen die Bäume wirklich reiche Frucht, wenn sie Wasser haben. Aber wenn das Wasser fehlt, ist eben auch nichts. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. In einem gut bewässerten Standort kann ein Baum trotz sengender Hitze reiche, überreiche Frucht bringen. Da verwelkt nichts, da bleibt alles lebendig und frisch. Und was du anpackst, das gelingt wohl. Wasser ist ja in der Bibel auch eines der Bilder für den Heiligen Geist. Wo Heiliger Geist fließt, da kann Leben sein, da gedeiht etwas. Und wenn du das Wort Gottes verinnerlichst, wenn du viel vom Wort Gottes aufnimmst, gibst du dem Heiligen Geist eine große Angriffsfläche in deinem Leben, dass er viel tun, bewegen und verändern kann. Dein Glauben zu erneuern, dich mit Liebe zu erfüllen und ganz von selbst werden dann an dir und in deinem Leben gute Früchte reifen. Das ist gar nicht so ein Stress. Das ist gar nicht so eine Mühe. Ich muss jetzt was Gutes tun. Es wird einfach passieren. Dein Leben bringt das hervor. Du bringst gute Früchte, andere können es genießen und werden satt davon. Verwechsel das bitte nicht mit Erfolg, gute Früchte. Geld, Karriere und Ruhm, das ist Erfolg. Gute Früchte sind was anderes. Denkt an den Josef, den Träumer. Dem gelang alles wohl. Egal wo er war, brachte er gute Früchte in der Sklaverei, selbst im Gefängnis, aber genauso auch im höchsten Regierungsamt. Es kann mit Geld und mit Ruhm und mit Karriere sein, aber es kann auch ganz ohne sein. Es geht nicht um diesen äußerlichen Erfolg, es geht um gute Früchte. Vers 4, aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Ohne Gott bleibt von deinem Leben nichts übrig. Das ist hart. So Alten haben gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Du kannst deine Scheckkarte nicht mitnehmen. Auch deine Bonusmeilen bei der Lufthansa helfen dir im Himmel nicht weiter. Nichts von all solchen Dingen. Wenn keine Frucht entstanden ist, die Bestand hat bis in Ewigkeit, dann bleibt nichts übrig von einem Leben. Schall und Rauch. Wie ist das beim Weizen? Wir erleben das heute nicht mehr so. Früher, die Leute kannten das alle. Man hat den Weizen geschnitten, der wurde hingelegt, es wurde gedroschen, das Stroh hat man weggenommen, die Körner lagen da und leider auch die Hüllen der Körner, die Spelzen. Die wollten wir jetzt nicht gerne essen, wer schon mal welche zwischen den Zähnen hatte, weiß warum. Schmeckt noch nicht sonderlich gut, also hat man das getrennt. Wie hat man es gemacht? Ein großes Sieb, hat die Körner hochgeworfen, wenn es windig war. Die Körner waren schwer und sind wieder runtergefallen. Der Wind hat die Spelzen weggeweht. Man hat das mehrmals gemacht, bis die ganzen Spelzen der Wind verweht hatte. So sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Leere Schalen. Sie haben die Form von Weizenkörnern oder Getreidekörnern, aber es ist leer, es ist hohl, es ist ohne Inhalt. Oh ja, manche Spreu sieht gut aus. Wir sind vielleicht sogar neidisch drauf. Aber denk an das Gleichnis von diesem Bauern, der eine ganz fette Ernte eingebracht hat. Und weil er so viel geerntet hat, hat er eine neue Scheune gebaut. Und als er alles im Trocknen hatte, hat er gesagt, jetzt lasse ich mir es gut gehen. Und was war? Sorry, game over. Seine persönliche Sanduhr war abgelaufen. In dieser Nacht starb er. Und was blieb mit all seiner fetten Ernte? Nichts. Andere haben davon gezehrt. Hätte er die verschenkt? Hätte er weitergegeben? Wäre er großzügig gewesen? Das wäre eine gute Frucht gewesen. Davon hätte er etwas mit in den Himmel genommen. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Das kommt noch viel tragischer. Du kannst nicht nur nichts mitnehmen aus dieser Welt. Auf einmal kommt es im Himmel auch noch auf ganz andere Sachen an. Das ist ein bisschen so, wie du hast ein Portemonnaie voll Geld und du wachst morgens auf und merkst, die haben die Währung gewechselt. Du hast jede Menge Kohle, aber sie ist nichts wert. Du kannst aber nichts kaufen, das bringt nichts. Und so wird es im Himmel sein. Die Währung ist auf einmal eine andere. Und wer nicht rechtzeitig gewechselt hat, sieht schlecht aus. Im Himmel zählen ganz andere Dinge. Liebestaten, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Vergebung, Nachsicht, Hinterhergehen von Leuten, vom Evangelium weitersagen. Das sind Dinge, die auf einmal die Währung sind, die zählt. Aber selbst das, selbst wenn du all das getan hast, bringt einem Gottlosen nichts. Warum? Kommt nämlich gar nicht rein in den Himmel. Kommt gar nicht über die Landesgrenze. Wie wir uns in dieser Welt entscheiden und festlegen, so gilt es auch in der kommenden Welt. Wer sich entscheidet zu sagen, ich will ohne Gott sein, den nimmt Gott ernst. Den nimmt er beim Wort. Und wer hier gottlos ist, der wird auch dort gottlos sein. Ohne Gott, weg von ihm. Und es ist völlig gleichgültig dabei, was der Mensch getan hat. Ohne Jesus gibt es im kommenden Gericht für niemanden eine Chance. Jesus ist unsere Chance. Jesus ist der Joker, der alles toppt, der das ganze Spiel dreht. Mit Jesus auf deiner Seite bist du im grünen Bereich. Und ohne Jesus bist du immer im tiefroten Zahlen. Wer hartnäckig an seiner Sünde festhält, sie versteckt, sie verteidigt und nicht umkehren will, der hat schon in der Gemeinde keinen leichten Stand und erst recht nicht im Himmel. Gott hat kein Problem mit Sünde. Ist dir das klar? Gott hat kein Problem mit Sünde. Er hat nur ein Problem mit Sünde, die wir sagen, das ist gar keine. Alles ist in Ordnung. Ich bin gut. Mir muss nicht vergeben werden. Gott hat kein Problem mit Sünde, solange wir sagen, Herr, es tut mir leid, es ist ein Problem. Bitte vergib mir. Aber was ich nicht loslassen will, das kann er nicht vergeben. Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Liebe Geschwister, Gott weiß. Manchmal denken wir, Mensch, hat Gott mich denn vergessen? Warum geht es dem anderen so gut? Obwohl er gar nicht mit Gott geht? Wie kann das sein? Bei Gott gerät nichts in Vergessenheit, weder das Positive noch das Negative. Der Herr kennt deinen Weg, er kennt dein Bestreben, mit ihm zusammenzulaufen. Und Jesus weiß sehr genau, auch wer ohne ihn unterwegs ist. Denn auf die Leute wartet er ja. Die hat er fest im Blick, die ruft er, die lädt er ein, um die wirbt er. Danach, dass diese Menschen sich ihm zuwenden. Denn er weiß genau, wer losgelöst bleibt ohne Gott, dessen Weg ist so wie ein Rinnsal von Wasser im trockenen Land, das sich auf einmal im Nichts verliert. Und da bleibt nichts von übrig. Du schaust auf den Boden und denkst, wo ist es geblieben? Verschwunden. Darum, wohl dem, glücklich, selig, wer mit Gott lebt in dieser Welt und dann auch in Gottes neuer Welt. Amen.